Platz nehmen. Gott ist gut. Amen. Preis dem Herrn. Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes und wir sind glücklich, im Hause des Herrn sein zu dürfen. Heute habe ich ein gutes Thema. Glaube und Empfange. Glaube und Empfange. Das ist so wichtig, dass wir nicht nur glauben, nicht nur für wahr halten, nicht nur im Gottesdienst sind, nicht nur Halleluja singen und Maranatha und gelobt sei Jesus Christus, sondern wir möchten auch empfangen. Wir möchten gesegnet werden. Wir möchten nach Hause gehen, anders als wir hierher gekommen sind. Glaube und empfange. Bitte und empfange. Vertraue und empfange. Bekenne und empfange. Und sei gewiss, dass du das bekommst. In meiner Bibel steht, alles ist möglich dem, der da glaubt. Ist das wahr oder nicht? So, wir wollen es feststellen heute Abend. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Samstag, also morgen, wird das Thema sein, bist du schon ein Freund Gottes? Bist du schon in Gott verliebt? Oder in Jesus Christus oder im Heiligen Geist? Bist du schon ein Freund Gottes? Und Gott sucht Freunde, Gott braucht Freunde. Abraham war ein Freund Gottes, David war ein Freund Gottes und Gott sagt einmal über Abraham, wie könnte ich verschweigen, was ich vorhabe? Also ich kann keine Geheimnisse haben, also der Herr will keine Geheimnisse vor dir und mir und uns haben. Wir möchten Freunde Gottes sein. Bist du schon ein Freund Jesu? Am Sonntag wird das Thema sein, von Gott bewahrt, wie Gott seine Kinder führt und durchbringt. Wir gehen kritischen, schwierigen Zeiten, komplizierten Zeiten entgegen. Ich werde ein bisschen streifen, was so alles passiert in der Welt. In der Welt passiert so viel Großes, so unscheinbar, wir merken es gar nicht. Hinter den Kulissen wird Theater gespielt. Oder das große Theater, Weltverschwörung oder was auch immer ist, da bahnen sich Sachen an, auch das mit der Türkei. Wer hätte es für möglich gehalten? Vielleicht treten die aus der NATO aus und werden mit Russland und Iran und so weiter eins. Denn in meiner Bibel heißt es so, Gog und Magog, und du führst mit dir Persien, also Iran, du führst Persien mit und Syrien gehen mit und du siehst alles, das Gericht beginnt am Norden, vom Norden und Jerusalem ist hier unten und Norden ist oben, das ist Russland, der Fürst von Messig und Tubal und das sind alles Hinweise auf Russland. Manche Leute sagen, Russland stand nicht in der Bibel, Deutschland stand auch nicht in der Bibel, da stand, aber diese Welt besteht aus den Nationen, den Völkern und du führst mit dir das Volk und jenes Volk und so weiter. Zuerst beginnt das Gericht in Europa. Europa wird als nächstes gerichtet. Das antichristliche Reich ist Europa, diese zehn. Und dann kommt das Gericht über Gog und Magog. Und Gott will sich herrlich erweisen an Gog und Magog. Was ist Gog und Magog? Darüber werden wir vielleicht ein paar Gedanken hier am Sonntag hören. Ich lade dich ganz herzlich ein. Und nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, werde ich ein prophetisches Thema betrachten. Was kommt auf uns zu? Mach dich bereit. Pack deine Koffer. Pack deinen Rucksack, werde reisefertig, werde bereit, dass wir auswandern unter Umständen, und zwar nach oben, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach vorne und nicht nach hinten, sondern wir gehen zum Herrn. Mach dich bereit. Was kommt auf uns zu? So, das sind die Themen, die kommen und jetzt möchte ich nur über Glauben sprechen. Glaube und empfange. Tanke. Tanke, die Kraft des Heiligen Geistes. Gott will dir so viel geben. Gott hat so viel zu geben. Und wir sind so armselig oftmals und so weiter. Und die Bibel sagt, kauf bei mir Öl ohne Geld. Kauf bei mir Augensalbe ohne Geld. Alles, bei Gott gibt es alles kostenlos. Da musst du nicht bezahlen. Bei Gott ist Wasser umsonst. Bei Gott ist Luft umsonst. Bei Gott ist Sonnenstrahl umsonst. Bei Gott ist das Leben umsonst. Bei Gott ist Freude umsonst. Wir sollten nur einkaufen bei Gott. Weißt du, das ist nur so einfach. Nicht nur gucken. Ich werde nie vergessen, wir wohnten dann damals noch in Kreuzberg, als dann die Mauer fiel, da kamen die Leute aus Ostberlin und so weiter, die schieben den Einkaufskorb durch den Laden und die haben nichts eingekauft. Wir wollen nur gucken. Weißt du, und so viele Christen gehen auch in die Versammlung und die wollen nur gucken, was da passiert und was nicht passiert oder was da los ist, wer da spricht, wer da erscheint und wer nicht erscheint, nur gucken und die gehen dann wieder raus. Und andere, da gab es welche, die habe ich miterlebt, die haben alles eingepackt, was sie gesehen haben. Und dann standen sie an der Kasse und die haben nur 100 Euro gehabt zum Bezahlen. Und dann mussten sie wieder auspacken, ganz schön. Also manche hatten wirklich großen Glauben. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Und ich habe miterlebt, dass manchmal so die Verkäuferin gesagt hat, ach, nehmen Sie mit, gehen Sie aus dem Laden, dann sind Sie fertig. Weißt du, die waren so großzügig, dann manche Verkäuferinnen. Aber nach deinem Glauben wird es geschehen. So singen wir in einem Lied. Glauben ist mehr als nur etwas für wahr halten. Ja, ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Nein, Glaube ist Realität. Glaube ist eine Wirklichkeit, du versetzt dich in eine andere Welt. Du bist nicht mehr hier. Du bist bei Gott und du nimmst von drüben und übersetzt das alles hier auf diese Welt, auf diesseits. Glaube ist also, dass man etwas erwartet und hofft. Glaube ist mehr, als man sich etwas vorstellt. Ich stelle mir was vor. Nein, Glaube ist eine Realität. Mehr als eine Idee. So in 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 2, da steht das, was Paulus sagt, zwar über die Irrlehren, die falschen Propheten, diese Phantasten, die Utopisten und die einem Fata Morgana nachlaufen oder irgendeinem Gespenst. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. 2. Thessalonicher 3, Vers 2. Also nicht jeder, der glaubt, der was für wahr hält, der sich was einbildet, ist gläubig. Der Teufel glaubt auch. Und der Teufel zittert auch. Der Teufel versteht die Bibel. Der kennt die Bibel aus dem FF und so weiter. Aber er ist mit seinem Herz nicht dabei. Mit seiner Hingabe, mit seiner Liebe. Glaube ist nicht jedermanns Ding. Hier redet Paulus von den falschen Propheten, von diesen möchtegerne Leute, verstehst du? Die möchten Teufel austreiben, aber der Teufel wohnt noch in ihnen, verstehst du? Da muss zuerst der Teufel aus ihnen ausgetrieben werden. Nur als Beispiel, verstehst du? Ja, die sind noch verloren. Der Glaube braucht eine Basis. Und ein Glaube ist mehr als nur ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, Schöpfer Himmels und der Erden und was weiß ich, dieses, all das dazu. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Es braucht einen Inhalt, es braucht eine Substanz. Hinter dem Glauben muss Gott stehen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. In meiner Bibel heißt es, glaubet an Gott, sagt Jesus, und glaubet an mich. Du musst doppelten Glauben haben. Den Glauben an Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und im Neuen Testament noch viel mehr, den Glauben an den Heiligen Geist. Wir müssen an die Trinität glauben, Gott Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist. Und dann erst ist die ganze Fülle der Gottheit da. So, hinter dem Glauben muss Gott stehen, der Autor des Glaubens. Und nach deinem Glauben wird es geschehen. Das, was du dann Gott als Raum lässt, was du an Jesus Christus Raum zulässt und so weiter, das wird passieren. Die Person Jesus ist so wichtig. So viele Menschen glauben an irgendeinen Phantast. So ein wunderbarer Mensch war, ein guter Lehrer, ein Prophet. Der war der Messias für Israel. Nein, der muss dein persönlicher Freund sein. Ich bin ein Freund von Jesus. Das, wenn das der Fall ist. So, und die Person, die absolut an Jesus glaubt, für die Person ist nichts möglich. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Der Glaube hat einige Bedingungen. Und zwar Matthäus 18, Vers 19. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden, hier auf Erden, worauf sie sich einschwören, einpendeln, einspielen und auch übereinkommen, worum sie dann bitten wollen, so soll es widerfahren von meinem Vater im Himmel. Wo zwei oder drei eins werden. Das meint nicht nur Seele und Geist und Leib, diese Trinität, sondern zwei, drei Menschen. Da müssen die 300 oder 3000 sein. Nein, zwei, drei Menschen, die eins werden. Smith Wigglesworth, ein wunderbarer Heilungsprediger im letzten Jahrhundert, wenn er kranke Menschen hatte, die kamen zu ihm in der Seelsorge, dann hatte er sich gesagt, du, ich nehme Zeit für dich. Wenn er ein Herz für die Menschen hatte und Gott ihm das zeigte, das musst du machen oder solltest du machen, dann ist er mit ihnen übereingekommen, hat sich eingesperrt und so lange gebetet, geglaubt, bis die Person wieder gesund wurde. Und nach unserem Glauben geschieht, wenn wir uns einschwören, einspielen und einpendeln, macht, ich glaube mit dir zusammen, du wirst gesund werden, der Herr will dich aufrichten, komme was da wolle, bittet und es wird gegeben. Jesus sagt hier, wo zwei oder drei eins werden. Die meisten Leute sind gar nicht einig. Weißt du, naja, ich bete für dich, Gott segne dich, verstehst du, und dann gehen sie wieder so ihren Hantierungen nach. Weißt du, es gibt kaum Freunde in dieser Welt, kaum Menschen, die sich auf dich einschwören und einspielen. Manchmal nicht einmal Mann oder die Frau und nicht einmal die Familie. Da stehst du, ja, wir beten für den Papa, wir beten für die Mama, wir beten für euch, aber letztendlich haben sie ihre eigenen Sorgen. Hinter dem Glauben muss Gott stehen, der Autor des Glaubens, und dann ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich, aber diesen Glauben muss man haben. Sarah und Abraham, denk nur, die zwei glaubten und sie machten sehr viele Fehler im Glauben, bis sie so weit kamen, bis der Glaube funktionierte. Sie glaubten. Der Glaube also Bedingungen, eins werden. Matthäus 18, Vers 19 und Johannes 15, Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt, die zweite Bedingung, nicht nur eins werden, sich verschwören. Nein, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Wahnsinn! Wenn meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wir müssen uns ehrlich fragen, warum passiert so wenig? Verstehst du, die Frage ist, sind wir wirklich in Jesus, in seinem Wort, in seinem Willen, in seinem Geist? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ganz weit weg entfernt davon. Die Verbindung mit dem Weinstock, mit dem Stromkreis Gottes sein, dem Lebensstrom des Herrn sein, weißt, da muss das Leben fließen. Sind wir wirklich mit Gott verbunden, so mit Jesus verbunden, dass der Herr uns immer frischen Saft geben kann, dass wir wieder weitergeben und uns wird wieder neu gegeben, dass da ein Fluss da ist? Nur dann ist alles möglich. Weißt du, wir lesen so nur die schönen Bibelstellen, diese Rosinen, alles ist möglich dem, der da glaubt. Ist das wirklich wahr? Weißt du, funktioniert das auch? Probier mal aus, teste. Nimm dir etwas vor und sag jetzt, Herr, jetzt bete ich darum so lange, bis ich das bekomme. Und ich gehe auf deinen Willen ein. Ich will wissen, ob diese Bibelstelle Johannes 15, Vers 7 wahr ist. Teste das Wort Gottes. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Wer in mir bleibt. Wer in meinem Willen bleibt, in dem Willen Gottes bleibt. Weißt du, der fordert nicht einfach, der erzwingt nicht nur, der weiß, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Der betet ganz anders. Der lässt Gottes Willen geschehen. Dein Wille geschehe, in mir bleiben und in der Gewissheit bleiben, Gott macht keinen Fehler. Und Gott gibt mir das Richtige. Denen, die Gott lieben, alles dient zum Besten. In Gott bleiben. Weißt du, was das heißt? Mit ihm verbunden bleiben, sich nicht über Gott ärgern, nicht schimpfen, nicht kritisieren. Weißt du, wenn man den Willen Gottes geschehen lässt, weißt du, was das bedeutet? Ist nicht nur Halleluja. Weißt du, da bleiben wir beweglich, da bleiben wir flexibel, da legt man sich nicht fest, so musst du machen, lieber Gott. Nein, da gibt man dem Herrn die Freiheit, so wie Gott uns die Freiheit gibt. Dann lässt man sich vom Geist Gottes leiten. Dein Wille geschehe. Man schreibt Gott nicht vor, Herr, du musst meinen Mann, meine Frau oder meinen Sohn, meine Tochter so und so bekehren. Vergiss es. Gott will ganz anders bekehren. Er muss vielleicht dich bekehren zuerst einmal, bevor er deinen Sohn und deine Tochter, deinen Mann oder deine Frau bekehrt. Er muss dich bekehren, dich verändern. Weißt du, wir möchten, ja, Herr, verändere den Bruder, verändere die Schwester, verändere die. Nein, Gott will dich verändern. Denn wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, verändere den. Und drei Finger zeigen auf dich zurück. Du bist der Mann. Du bist die Frau. Weißt du, was ist der Wille Gottes? Man kommandiert nicht Gott. Herr, mach das. Und ich fordere. Ich habe ein Recht. Ich kenne diese Leute von der geistlichen Kriegsführung. Die trumpfen da auf. Es ist alles Käse. Gott macht das nicht. Gott ist kein Hampelmann. Und Gott ist auch kein Automat, wo man oben Geld reinschmeißt und unten kommen die Zigaretten raus. Verstehst du, oder Kaugummi. Oder sonst noch was. Das ist nicht der liebe Gott. Weißt du, aber so machen viele, wenn ich das tue, dann muss das kommen. Nein, Gott ist souverän, Gott handelt frei. Dein Wille geschehe. Du, das ist so schwer und so hart und so groß und so wichtig. Man fügt sich in den Rahmen Gottes. Das ist, wenn man sagt, dein Wille geschehe. Der Wille Gottes ist immer perfekt. Der Wille Gottes ist immer perfekt, egal wie es passiert. Vor allem auch, wenn es schief geht. Wenn es nicht so kommt, wie ich erwartet habe und wie ich gehofft habe, dann ist der Wille Gottes immer perfekt, immer das Richtige, immer das Beste. Und Gott will immer das Ganze, die Ganzheit. Gott will nicht nur halbe Sachen. Wenn Gott arbeitet, dann pflügt er radikal um den ganzen Acker. Dann reißt er das alte Haus ab und dann baut er etwas ganz Neues. Er geht immer vom Ziel aus. Wenn Gottes Wille geschieht, geschieht immer vom Ziel her. Mit deinem Zweck, mit deiner Absicht. Gottes Wille ist immer Vollendung, dass du dem Reich Gottes viel näher kommst. Deshalb, dein Wille geschehe. Es geht nicht darum, dass Gott tut, sondern dass er das tut, was er will. Dass Gott etwas macht. Gott will nur das tun, was er will. Dein Wille geschehe. Wir sollen darum bitten, dass wir tun können, was er will. Dein Wille geschehe hier unten. Dass wir wirklich die Leitung des Heiligen Geistes haben, den Willen Gottes, den Plan Gottes haben für unser Leben. Und Gott kann niemand hindern, das zu tun, was er will. Er tut sowieso. Aber Ich muss darauf eingehen. Ich muss damit einverstanden sein. Herr, dein Wille geschehe. Dieses Gebet ist ein ganz großes Gebet, dass wir uns nicht behindern lassen von niemand, von den Dämonen schon gar nicht. Oder ein großes Hindernis ist unser Fleisch, dieses Fleisch, mein Ich, meine Persönlichkeit, mein Ego, mein Inneres und mein Äußeres. Ja, Herr, ich will's, aber ich kann's nicht, ich schaff's nicht. Und du schaffst, aber du willst oft nicht, wenn du ehrlich bist. Du willst nicht. Weißt du, wir wehren uns, Gott zu gehorchen. Wir wissen ganz genau, das ist nichts. Aber wir tun es trotzdem nicht. Verstehst? Wir gehen nicht darauf ein. Gott will, dass wir das Gute lernen, das Richtige lernen, das Wahre tun. Deshalb bitten wir, dass sein Wille sich in uns erfülle. Dein Wille geschehe, nicht irgendwo, sondern im Himmel und hier in mir, in meinem Herzen. Zuerst einmal, dass der Wille Gottes sich in mir erfüllt, dass ich sage, ja, Herr, so wie der Herr Jesus. Der Herr Jesus, wenn der schon das tun musste, dreimal flehte im Garten Gethsemane, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Und dann merkst du, nichts ist unmöglich. Also wir denken nur, ja, Kranke werden gesund, Tote stehen auf, Geld vermehrt sich oder was weiß ich, der Regen kommt, Sonnenschein kommt oder das Wetter verändert sich. Nein, die Veränderung passiert in mir selber. Dein Wille geschehe. Ich muss ja zu Gottes Wegen sagen, ja zu Gottes Plänen, ja zu Gottes Führung. Und das ist nicht einfach, meine Lieben. Damit der Wille Gottes sich erfüllt, brauchen wir die Hilfe Gottes, den Heiligen Geist. Deshalb, wir müssen beten, Herr, hilf uns, gib uns Kraft, dass dein Wille von mir realisiert werden kann. Ich bin so hart, so schwierig, so tollpatschig, so, ja, ich falle über meine eigenen Füße und stolpere. Ich will's, aber letztendlich will ich es doch nicht. Du denkst, das ist zwei Seelen, habe ich in meiner Brust. Und das hat jeder von uns. Zwei Seelen. So, damit der Wille Gottes sich in uns erfüllt, brauchen wir den Heiligen Geist. Niemand kann das aus eigener Kraft. Das tut niemand, ist stark genug. Weißt du, wir werden krank und wenn wir das zwingen, ich muss tun, ich muss Gottes Willen tun. Nein, es soll eine Leichtigkeit sein, es soll flüssig sein. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gottes Stärke liegt in seiner Güte und in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit. Da liegt Gottes Stärke. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das, was ich mache, sei zufrieden. Wenn er nicht viel macht, ist es auch richtig. Wenn er viel macht, ist es vielleicht noch schlimmer. Weißt du, da wird alles auf den Kopf gestellt. Wenn Gott anfängt, an dir mal richtig zu modellieren, das kommt weg und das kommt weg und das kommt weg und das kommt weg, am Schluss bist du eine Bohnenstange. Was bleibt dann von dir noch übrig? Weißt du, Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen. Sie müssen uns begleiten, Gutes und Barmherzigkeit, aber vorausgesetzt, der Herr ist mein Hirte. Und ich bin nicht ein Bock, der einfach wegläuft und einfach trotzt und einfach sich auf die Hinterfüße stellt. Weißt du, es gibt so viele Schäflein oder Schäfchen oder ja Lämmer, die sagen, hier ist so gut, lasst uns hier bleiben. Nein, wir müssen uns auch verändern. Der Hirte will weitergehen zu neuen Weiden. Er führt mich zum frischen Wasser auf eine grünen Aue. Weißt du, wir denken, das reicht schon, das ist genug für mich, Lob und Dank. Der Wille Gottes ist das, was Jesus uns gelehrt, gepredigt und vorgelebt hat. Das ist der Wille Gottes. Und deshalb, alles ist dem möglich, der in mir bleibt, der meine Wege geht, der in meiner Lehre bleibt, der meinem Beispiel folgt, tut so, was ich euch gezeigt habe. Der Wille Gottes wird erlebt durch unser Verhalten, indem wir demütig sind. Die meisten Christen sind hochmütig, eingebildet. Ich schaffe das, ich kann das, bei mir ist es möglich. Aber du merkst es, indem du losgehst, dass du gar nicht mehr kannst. Nach 100 Meter geht die Buste aus. Was hat Jesus getan und gelehrt? Er hat uns Festigkeit im Glauben gelehrt. Festbleiben, ich muss das tun, das ist der Wille Gottes. Ich bin von Gott gesandt und ich kann nicht anders. Das ist absolut. Das ist der Wille Gottes. Bescheidenheit im Reden. Schweigen oder reden im richtigen Augenblick. Gerechtigkeit im Tun. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Weißt du, nach dem Reich Gottes trachten alle. Aber dann nach seiner Gerechtigkeit. dass das übereinstimmt, in Einklang ist mit allem, was der Herr will und plant. Jesus war diszipliniert im Willen Gottes. Dein Wille geschehe. Und ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ihr könnt sterben. Lazarus konnte sterben. Er sagte, nein, ihr geht dann, wenn Gott mir das Signal gibt, wenn ich grünes Licht habe. Und so viele rennen bei Rot über die Ampel und wundern sich, wenn sie überfahren werden. Verstehst du, sie können nicht warten, bis Gott grünes Licht gibt. Sie können nicht warten. Jesus konnte warten. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ihr könnt gehen. Eure Zeit ist immer. Weißt du, Chronos und Kairos, diese zwei Begriffe, was wir im Griechischen haben von der Zeit. Eure Zeit ist immer. Chronologie, fortlaufende Zeit, deine Chronik, deine Lebensgeschichte, das ist deine Zeit. Aber Kairos, das ist die göttliche Zeit. Das ist die richtige Zeit, die wahre Zeit. Der Wille Gottes besteht darin, dass, weißt du, dass du Gott unterstützt, Gott, mit Gott zusammenarbeitest, dass du das tust, was Gott will, dein Wille geschehe. Und weißt du, was der Wille Gottes ist? Frieden halten mit jedermann. Frieden mit sich selbst. Die meisten Leute haben keinen Frieden mit sich selbst. Die sind so zerrissen, so in Spannung. Soll ich es nicht? Was denkst du, Bruder? Was denkst du, Schwester? Soll ich es nicht? Zerrissenheit. Wir sollten zuerst mal Frieden in uns selbst haben, denn Gott ist ein Gott des Friedens. Der Teufel ist, der uns hetzt und jagt und treibt. Empfangen und Glauben sind zwei Paar Stiefeln. Wie mache ich das richtig? Gottes Wille ist, dass ich Gott aus ganzem Herzen liebe. Und ihn zu lieben bedeutet, dass er mein Vater ist. Dass ich in Gott verliebt bin. Dass es mir nicht um irgendwelche Gegenstände geht. Herr, ich brauche Geld oder ich brauche ein Haus, ich brauche neue Schuhe oder ich brauche neue Klamotten oder ich brauche neues wieder was zum Essen, dass mein Kühlschrank wieder voll wird. Nein, um das geht es gar nicht. Es geht nicht um irdische, materielle Dinge. Es geht nicht irgendwie auch um mein Wohl, sondern wenn wir beten, dein Wille geschehe um die Verherrlichung Gottes. Und die Bibel lehrt, wir sollen Gott fürchten. Nicht, dass wir vor Gott Angst haben. Gott tut uns nichts Böses. Er ist unser Vater, Daddy, aber lieber Vater. Aber viele haben Angst vor Gott. Oh, da mache ich was falsch. Ich sage, du bist noch kein Freund Gottes, wenn du noch vor Gott Angst hast. Freunde haben keine Angst voreinander. Die ziehen Schuhe aus, die plaudern, die sind per Du, die beleidigen einander, aber die lieben sich auch wieder einander. Verstehst du? Verstehen einander. Das sind Freunde. Wenn wir im Willen Gottes sind, sind wir Erben und Miterben Jesu Christi. So steht es in meiner Bibel. Und als Erben Gottes, du bekommst so viel, dass du das gar nicht verkraften kannst. Gott will dich segnen, dass du, wenn du nach Hause gehst, das gar nicht mehr alles tragen kannst. Du brauchst eine Schubkarre, einen Anhänger, um den ganzen Segen nach Hause zu nehmen, was Gott dir alles gibt in 5 Sekunden. Weißt du, Gott tut in 5 Sekunden mehr, als was du in 50 Jahren deines Lebens arbeiten kannst. Wir sind Miterben und Erben Jesu Christi. Und dort bekommen wir alles, was uns zusteht, die Segnung des Herrn. Glaube und empfange. Das ist meine Botschaft heute. Glaube an Jesus. Das ist, was dir den ganzen Segen Gottes bringt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat alles, was er braucht. Wer den Sohn hat, den Sohn Gottes, Jesus Christus hat, der ist in der Gegenwart Gottes. Der ist versetzt an himmlische Örter. Der hat die Fülle Gottes, der Zugang zu allen Schätzen Gottes, zu den ganzen Reichtümern des Himmels. Wer den Sohn hat, und die Frage ist, hast du den Sohn? Ja, ich glaube an Gott. Das ist klar, der Teufel glaubt auch an Gott und ist noch kein Heiliger. Ohne Jesus bleiben wir arme Bettler. Ohne Jesus bleiben wir arme Bettler. Wir können an Gott glauben, an ein höheres Wesen. Wenn die Katze hier auf dem Dach wäre, wäre es auch ein höheres Wesen. Oder der Gockel auf dem Misthaufen ist auch ein größeres, höheres Wesen. Weißt du, wir brauchen mehr als nur Glauben an ein höheres Wesen. Das glauben die Freimaurer, das glauben die Moslems und so weiter. Allah kann alles und Allah ist alles. Vergiss es. Jesus sagt in Johannes 15, ich möchte ein paar Verse lesen, ganz schnell. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater um etwas bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Weißt du, wenn du mit leeren Händen kommst und keine Frucht bringst, du wirst wieder leer nach Hause gehen, Entschuldigung, aber so wird es sein. Dass ihr Frucht bringt und dann könnt ihr bitten und ihr werdet bekommen und ihr könnt in meinem Namen, in meinem Auftrag sagen, im Namen des Herrn Jesus Christus, deines lieben Sohnes, bitte ich jetzt. Und da guckt der Vater an und guckt, ob du Herz Jesus hast, ob du Jesus im Herzen hast. Wenn du Jesus nicht im Herzen hast, sagst du, da drüben ist die Tür, gehen Sie wieder spazieren. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Mein Thema ist ja bitten oder glauben und empfangen. In seinem Namen beten. Nicht mehr im Namen von Herrn Matutis oder von Frau sowieso oder Herrn sowieso. Nein, nicht im Namen dieser Kirche oder Organisation. Im Namen Jesus. Nicht im Namen Israels, irgendeines Juden oder Rabbis oder Pastors. Im Namen Jesu. Johannes 16, Vers 23. Wir können Vers 27 lesen. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus. Und wenn er schon wahrlich, wahrlich sagt, dann musst du schon Ohren steif halten. Denn das ist wichtig, sehr wichtig sogar. Johannes 16, Vers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, wird es euch geben. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen. Bisher habt ihr noch gar nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so wird euch gegeben. Oder bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen wäre. Weißt du, du kriegst, du weißt, es kommt, der Herr gibt. Und dann gestern oder die Tage, Mittwoch, habe ich über Glücksgehen gepredigt. Weißt du, in dir muss das Glücksgehen freigesetzt werden. Das fehlt, diese Freude am Herrn. Habe deine Lust an dem Herrn. Weißt du, Lust, weißt du, was das bedeutet? Du musst den Herrn Jesus, ja, die auffressen wollen, verstehst du? Herr, ich habe so viel Lust an dir. Und dann wird er euch geben, was ihr bitten werdet. Und dann heißt es weiter hier. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Nein, ihr werdet es bitten in meinem Namen. Glaubt doch nicht, dass der Herr Jesus für dich betet, sondern du wirst durch den Heiligen Geist im Namen Jesu bitten. Und dann wird er selbst der Vater, der euch liebt, weil ihr mich liebt und an mich glaubt, er wird euch geben. Denn der Heilige Geist ist vom Vater ausgegangen. Er wird es euch geben, weil ihr mich liebt. Die Frage ist, bist du in Jesus? Liebst du wirklich Jesus? Ist Jesus alles für dich? Ist Jesus wirklich alles? Würdest du für Jesus sterben? Jemand hat einmal gesagt, wenn du nicht mit deinem Blut unterschreiben kannst, ist es nicht wert, dass du überhaupt glaubst. Du musst mit deinem Blut unterschreiben können und mit deinem Leben, das heißt, einfach egal, was da kommt, ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus, ich bin für Jesus, ich sterbe für Jesus, wenn es sein muss. Wenn ihr in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Also glauben und empfangen, das sind die zwei Säulen. Darauf muss unser Glaube aufgebaut werden, unser Leben aufgebaut werden. Wie bitte ich im Glauben? Wie glaube ich? Wie glaube ich richtig? Und zwar mit dem Herzen beten. Die meisten beten mit dem Mund. Und es wird nicht gehört, was du mit dem Mund betest, sondern erst mit dem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Das ist die Botschaft. Durch den Heiligen Geist bitten wir, ohne irgendwelche menschlichen Hintergedanken. Dann ist mir doch egal, ob das im Keller ist, auf dem Dachboden ist oder wo ich mich gerade befinde, das Äußerste. Spielt für mich keine Rolle, ob ich im Sturm bin oder in der Oase, im Frieden, irgendwie unter einem schönen Baum oder Palme liege. Verstehst? Nein, es ist so wichtig, dass ich mit dem Herzen bete. Und Gott sieht, wenn du mit dem Herzen betest. Dieser Nathanael in der Bibel, bei der Hochzeit in Kana. Nathanael, ich habe dich gesehen, wie du da unter dem Feigenbaum gesessen bist, dich gesonnt hast. Und dann hat jemand dir gesagt, der Mann von Nazareth ist da, dann hast du in deinem Herzen gesagt, ja, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Gott hat ihn erwischt bei seinem Denken. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Weißt du, Gott hört Gedanken, die aus dem Herzen kommen. Wenn ihr meinen Vater in meinem Namen um etwas bittet, so wird er es euch geben. Also mit dem Herzen beten, ohne menschliche Hintergedanken. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich wird es alles recht. Hoffentlich wird es gut ausgehen. Vergiss das. Die ganzen Ergebnisse, das interessiert dich gar nicht. Du betest Gott an. Betest Gott an. Wenn wir nicht, weißt du, das ohne Hintergedanken zu beten ist, ich bete nicht für meinen Vorteil, dass mir gut geht oder dass es den anderen gut geht, dass der Gemeinde gut geht, dass der Deutschland gut geht, Berlin gut geht oder was weiß ich, wem gut geht. Das beten wir, das interessiert mich. Hauptsache dir, lieber Gott, geht's gut. Hauptsache du hast es recht. Hauptsache du kommst zu deiner Ehre. Hauptsache du wirst verherrlicht. Das ist das andere Beten. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, beten, das ist, Herr, dein Reich, Jesus, dein Reich komme. Wann kommt das Reich Gottes? Denk drüber nach. In Markus Kapitel 11, Vers 24, was auch immer ihr im Gebet erbittet, Gebet ist mehr als nur bla 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 bla. Verstehst du, plappern oder etwas runterleiern, für die Königin zu beten oder für den König zu beten, für den Präsidenten zu beten. Glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet. Einfach zu wissen, ich bin in Gottes Hand und ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Glaubet und es wird euch zuteil werden. Gott wird mich führen, Gott wird mich halten. Es wird euch zuteil werden. Weißt du, was das heißt? Es wird euch zufallen, obendrauf gegeben, so als Schlagsahne. Römer Kapitel 8, Vers 26. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist, der in uns ist, der Heilige Geist, der vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes, der Heilige Geist. Psalm 36, Vers 4. Weißt du, freue dich innig am Herrn. Freue dich innig am Herrn. Freue dich innig am Herrn. Denk darüber, was das ist. So innig. Oh Herr, es ist so gut, in deinem Haus zu sein. Es ist so gut, dein Wort zu hören. Es ist so gut, ja, in deiner Gegenwart zu sitzen. Es ist so gut, entspannt zu sein. Es ist so gut, jetzt Frieden zu haben in sich selbst. Egal, wenn es draußen Krieg ist. Die Bomben fallen. Granaten hageln. Herr, ich habe Frieden. Freue dich innig am Herrn. Und dann heißt es, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Erst dann, wenn du dich innig am Herrn freust. Und das ist das Geheimnis, warum wir nichts bekommen, weil wir noch nicht richtig am Herrn uns freuen. Habe deine Lust am Herrn, würde es diese Stelle heißen. Weißt du, freu dich innig am Herrn. Weißt du, nicht an den Äußern, meine Wohnung oder meine Arbeit oder meine Ausbildung, das, was ich alles weiß und kann und so weiter. Weißt du, wenn die Menschen wüssten, wie blöd und dumm und wie arm sie wirklich sind, die meisten bilden sich zu viel ein. Und über Nacht kann alles genommen werden. Über Nacht kann alles verloren sein. Über Nacht kann sich das Blatt wenden. Freu dich innig am Herrn. Das ist das Fundament. Das ist die Basis. Und dann bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an und die Tür wird euch aufgetan. Psalm 5, Vers 2. Der Beter sagt, höre meine Worte, Herr. Höre meine Worte, aber nicht hier über meine Lippen, sondern die Worte, die aus dem Herzen kommen. Höre meine Worte, Herr. Höre meine Worte. Unser Gott ist ein Erbarmer, heißt es dann dort weiter. Und ein Retter der ganzen Welt. Höre meine Worte, Gott. Wir müssen uns zuerst mal Kontakt herstellen. Weißt du, wenn du telefonierst, dann musst du zuerst mal die Vorwahl wählen und dann musst du zuerst mal die Verbindung haben und nicht nur in der Warteschleife irgendwo drinstecken. Und dann, sobald ein Platz frei ist, werden wir sie verbinden. Nein, du musst erst mal durchkommen und dann erst darfst du beten. Herr, höre meine Worte, weise mein Flehen nicht zurück, Herr, auch wenn es unwürdig ist, verwirf mein Gebet nicht. Ich bitte nicht um Gold und Reichtümer, betet hier dieser Beter in diesem Psalm. Der Beter sagt, Gott, lass mich nicht umsonst beten, höre meine Worte. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht umsonst plappern, viele Worte machen. Und dieser Satz schon, höre meine Worte. Zuerst mal den Kontakt herstellen, Augenkontakt, auf Augenhöhe mit dem Herrn reden, ein Freund Gottes sein. Gott will, dass wir uns an seine Wohltaten erfreuen. Höre mein Gott, das, was du Israel getan hast, das, was du den Aposteln gegeben hast, das, was du durch Jesus gewirkt hast, du bist mit Jesus unterwegs gewesen, du hast Menschen befreit und geheilt durch ihn und du hast Dämonen vertrieben, du hast die Menschen wiederhergestellt. Herr, höre mein Flehen und mach das Gleiche bei mir. Habe deine Lust am Herrn. Gott befreit uns von dem Urheber des Bösen. Weißt du, das Vaterunser, ich komme von ihm nicht weg. Ihr könnt denken, was ihr wollt und machen, was ihr wollt. Da heißt es, erlöse uns von dem Bösen. Du kannst dich nicht erlösen, kannst dich schütteln, so viel du willst. Kannst dich strampeln, so viel du willst. Kannst dich abschneiden, kannst abhacken, was weiß ich. Selbst deine Hand abhacken, dein Auge ausreißen, das bringt dir keine Freiheit. Herr, erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von dem bösen Pharao. Nur du kannst mich erlösen. Und weißt du, wie Gott erlöst? Erschrecklich, was ich dir sage. Wenn Gott Gebete erhört, Gott erhört, erlöst dich durch 10 Plagen. Israel wurde durch 10 Plagen erlöst. Durch 10 Plagen. Also, und da erleben wir eine Schwierigkeit, zweite Schwierigkeit, dritte Schwierigkeit. Und das ist Plage. Ein Sklave wird nur frei, wenn er ins Gefängnis kommt. Josef wurde frei, als er ins Gefängnis kam. Der musste ja nicht mehr zum Potiphar gehen. Der Potiphar wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und du wirst frei durch Gericht, durch Plagen, durch Krankheit, durch Armut, durch Offenbarungseid. Du wirst frei. Durch Verleumdung ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert. Gut, nichts ist, weißt du, da kannst du machen, Leute, da kommt es gar nicht mehr drauf an. Ist der Ruf mal ruiniert, dann lebst du ungeniert. Höre meine Worte, Herr, achte auf mein Seufzen. So betet der Psalmist. Und hör mal, als Israel schrie zum Herrn, hat Gott einen Retter gerufen, den Moses. Der musste extra den Pharaonenthron verlassen, in die Wüste gehen und zubereitet werden, damit Israel aus Ägypten rausgeführt wird. Höre mein Schrei. Durch dieses Seufzen wurde Moses ein Ägypter. Weißt du? Und dieser Ägypter wurde dann ein Verbündeter mit dem Volk Gottes. Du siehst, wie Gott plötzlich Macht bringt, den Moses vom Thron runter in die Wüste und dann wird ein Befreier Israels. Aber das, die Ursache war, das Volk schrie zum Herrn. Glaube und empfange ist mein Thema. Du musst zum Herrn schreien. Weißt du, was das bedeutet? Dass du vom Knien liegst und sagst, mein Gott, ich brauche dich, ich muss dich haben. Und dann so lang, bis du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, es ist geschehen. Die Antwort ist vom Himmel angekommen. Und manchmal musst du 21 Tage beten und ringen, wie Daniel, der betet und sagt, oh Gott, wo ist deine Hilfe? Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich vernimm nichts. Du hast gesagt, du wirst für dein Volk streiten, aber was erlebe ich? Gar nichts. Und dann kommt dieser Engel angerast, wie der Marathonläufer, Fuße geht ihm bald aus und sagt, Daniel, dein Gebet, als du gebetet hast, im ersten Augenblick ist erhört worden, aber der Fürst von Medien und Persen, Iran, Medien und Persen, hat mich aufgehalten, hat stand mir im Weg, hat mich blockiert, 21 Tage. Weißt du, wenn du betest, musst du damit rechnen, dass deine Gebete 21 Tage verhindert werden. Weißt du, was das bedeutet? Vielleicht 21 Jahre manchmal. Und es ist erstaunlich in der Bibel, wenn ich lese, manchmal diese Heiligen haben 21 Jahre warten müssen, bis die Stunde X, die Stunde Gottes gekommen ist. 21 Jahre. Ja. Und der Engel sagt diesem Daniel, in dem Moment, als du gebetet hast, habe ich die Antwort bekommen. Ich sollte die Antwort bringen, aber ich konnte die Antwort nicht bringen. Da gab es noch so viel Widerstand. Und ich sage dir, deine Gebete können nicht erhört werden, weil es so viel Widerstand gibt. Nicht von dir, sondern von dem Fürst von Medien und Persen. Das sind mächtige Dämonen, das sind mächtige Geister, die sich gegen dich verschworen haben. Das Politische, das ganze Religiöse, das sind Dämonen. Da weißt du, das ganze Umfeld, deine Nachbarschaft, was glaubst du, was sie unten alles machen oder oben? Verstehst du? Wie die da zaubern und was die Geschwister, die Freunde, sogar Fromme, wie die beten. Ja, ich bete, dass du nicht mehr in die Gemeinde kommst, dass du rausfliegst aus der Gemeinde, dass man dich rausschmeißt aus der Gemeinde. All das passiert sogar in frommen Kreisen. Das ist alles vom Teufel, meine Lieben. Und dann endlich nach 21 Tagen kommt der Engel angerast. Daniel, hier ist deine Antwort. Aber es wurde erhört, als du gebeten hast. Gott erhört unser Gebet in dem Moment, wo wir beten, blitzschnell. Blitzschnell. Aber die kommen nicht blitzschnell. Weißt du, Josef hat einen Traum gehabt, du wirst König werden. Und er sind 21 Jahre vergangen, bis es soweit war, dass er König geworden ist. Und das war mit David genauso. Das ist auch nicht so einfach gewesen. Da vergehen Jahre, Jahrzehnte manchmal. Weil der Saul nicht vom Thron absteigt. Und nicht aufgibt und nicht kapituliert. Oder der Pharao sich in den Weg stellt. Aber immer wenn das Volk Gottes schrie, hat Gott geantwortet. Und Moses wurde geschickt. Und weißt du, wie lang das war? 80 Jahre, bis der Moses kam. Bis er geboren wurde, 40 Jahre auf dem Thron Ägyptens, 40 Jahre in der Wüste. Und dann schließlich kam er als Befreier und Führer Israels. 80 Jahre. Fast Menschenalter. und wurde sogar ein Verbündeter Gottes, dass er sogar das Meer teilen konnte, seinen Stab halten konnte, und dann teilt sich das Meer. Durch das Schreien eines Josua, Gott hört das Schreien seiner Kinder, durch das Schreien eines Josua bremste Gott sogar den Lauf der Sonne und des Mondes. Sonne, sei still! Da fehlen der Welt ein paar Stunden. Ich muss den Sieg hier machen, Josua Kapitel 10, Vers 12. Oder durch das Rufen des Elia, wo vertrocknen die Wolken. Es wird nicht regnen, bis dass ich wieder sage oder spreche. 1. Könige 17, Vers 1. Weißt du, durch das Schreien, durch das Rufen der Kinder Gottes, Geschwister, wir müssen viel mehr beten, wenn wir was haben wollen. Viel intensiver beten. Und zwar wirklich aus dem Herzen. Du schreist nur, wenn es dir wirklich wehtut. Oh Gott! Verstehst du? Und dann explodierst du. Verstehst du, wenn dir das richtig wehtut, das muss dir richtig schmerzen. Das muss so unter deinem Hintern brennen. Das muss so explosiv sein, so extrem sein. Ich schreie zu dir, Herr, höre mein Schreien. Die Wolken vertrockneten. Als die Hanna, 1. Samuel 1, Vers 10, als die Hanna betete, dass sie so angefeindet wurde von der anderen Frau und so weiter. Ja, du bist nicht, du taugst nicht, du kannst nicht schwanger werden. Weißt du, Gott segnet dich nicht. Alle guten Geister haben dich verlassen. Verstehst du? Aber der Herr hört das Schreien der Hanna. Der Priester hat sie nicht verstanden. Da kommt er und sagt, Mädel, steh doch auf, plärr doch nicht so, bist du besoffen? Hör mal diese Geschichte. Weißt, die Welt versteht dich nicht, die Menschen verstehen dich nicht. Wenn du zum Herrn schreist, die denken, du bist verrückt, du bist krank, bist betrunken, bist nicht mehr normal. So, dann sagt dir, deine Magd ist nicht krank und deine Magd ist nicht betrunken, deine Magd hat ein Anliegen. Und ich schreie zum Herrn, der Herr hört das Schreien, glaube und empfange. Glaube ist etwas in Aktion setzen, schreien zum Herrn. Glaube an die unbeschränkte Macht Gottes, an die Macht des himmlischen Vaters. Und euer himmlischer Vater wird das geben, mehr als ihr erbittet. Er weiß, was ihr braucht. Bitte um die Vermittlung des Sohnes, das Jesus Christus gibt, dass er das für dich eintritt und was ihr alles in meinem Namen bittet. Ja, leg alles, setz alles auf eine Karte. Sag, Herr, wenn du nicht segnest, komme ich um. Mein Leben hat keinen Wert. Das ist ein radikales Beten. Nicht nur, oh lieber Heiland, ja, wenn es nicht will ist, dann ist es deine Sache. Nein, wir müssen um den Willen Gottes herausfinden, was der Wille Gottes ist, und dann beten wie Weltmeister. Beten wie Weltmeister. Als Jesus am Grab von Lazarus stand, im Johannesevangelium, am Lazarus stand, weißt du, was sagt Jesus? Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Dein Gebet wird nicht alle Zeit erhört, aber das Gebet Jesu. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Deshalb, wenn du deine Bitten im Namen Jesu oder zu Jesus sprichst, durch den Heiligen Geist, er hört deine Gebete. Deine Gebete werden von Gott erhört. Du hörst mich alle Zeit, Vater, danke. Und dann dreht es sich um und sagt, Lazarus, komm raus. Und dann passiert es. Plötzlich hopst einer raus, eingewickelt und eingepackt wie eine Mumie. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Der Vater im Himmel hört alle Zeit das Gebet Jesu Christi. Oder als Jesus die Brote in der Wüste vermehrte, da weißt du, wir haben so viele Wunder in der Bibel, so viele Beispiele, wie Gott wirkt, wie Gott arbeitet. Da heißt es, und der Herr Jesus hob die Augen auf und schaute zum Vater auf. Vater, guck mal, diese Tausende hier, die sind beim Verhungern. Vater, und wir haben nichts, und ich habe den Jünger gesagt, gebt ihr ihnen zu essen, aber die haben auch nichts mehr als 5 Brote und 2 Fische. Und dann, Vater, segne, schaut zum Himmel auf, schaut nicht auf die Menschen, schaut nicht auf die Probleme, schaut nicht auf die Umstände, schaut zum Vater auf. Vater, ich danke dir. Und nachdem ihr den Dankgebet gesprochen habt, hat er es gebrochen, so. Und immer gebrochen. Weißt du, und dann hat es multipliziert. Und wir müssen sehen, genau so wird bei uns Glaube und Empfange. Wir müssen zum Himmel schauen, nicht auf die Probleme schauen, nicht auf die Menschen schauen, nicht, dass der Kerl schon stinkt. Verstehst du, wir sollen uns nicht an dem Gestank und Geruch oder was auch immer ist uns stören. Wir sollen auf Gott dann schauen und auf Gott und vertrauen. Und dann hat er den Segen gesprochen und gebrochen und das Brot wurde weitergegeben. Wie empfängt der Glaube? Bittet, sucht und klopft an. Bittet, sucht und klopft an. Eine eine an einen Menschen gerichtete Bitte muss in erster Linie der Wunsch sein, und ich muss dann so weich klopfen, dass er meine Gebete erhört. Weißt du, so lange auf die Nerven gehen, wie die Witwe da in der Bibel die, zu dem Richter. So lange, bis er sagt, du, ich habe Angst, wenn es noch lange geht so, dann kommt sie und bringt mich noch um. Also, weißt du, das ist menschlich. Bei Gott müssen wir nicht auf die Nerven gehen. Und du kannst Gott gar nicht umbringen. Aber wir sollen anhalten beten, wenn wir es Gott gesagt haben. Wir sollen nicht immer wieder beten und sagen, ja, Herr, mach das, ja, Herr, mach das, ja, Herr, mach das, ja, Herr, mach das, du weißt es, ja, ich brauche es unbedingt. Nein, Gott ist nicht schwerhörig. Gott ist nicht schwerhörig. Diese Bitte, wenn wir zu Gott beten, mit Gott reden, zielt einfach darauf an, dass wir das Herz Gottes erreichen. Dass das Wohlgefallen Gottes auf uns ist. Und das Wohlgefallen Gottes ruht auf uns, wenn wir den Sohn mitbringen. In meinem Namen. Was ihr bitten werdet, wird gewährt. Wenn Gott unserer Bitte zustimmt, wenn Gott unsere Bitte gewährt, und dann ist es beides. Weißt du, dann ist Gottes Herz erreicht und wir bekommen das, was wir uns wünschen. Aber zuerst einmal müssen wir das Herz Gottes erreichen. Und Jesus, auf ihn ruhte das Wohlgefallen Gottes. Wir müssen Gott nicht umstimmen, bekehren und zu etwas überreden. Nein, er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er weiß es. Du musst Gott nicht bekehren. Herr, du weißt ja, wir müssen das erreichen, wir müssen das schaffen. Nein, er weiß es. Beim Beten ist nicht unsere Sorge, sondern Gottes Sache. Er muss das Zentrum, die Mitte, die Hauptsache sein. Bei Beten müssen wir nicht mit unseren Sorgen kommen. Einfach, wir sagen die Sorgen vielleicht Jesus so nebenbei, ja Herr, ja, ich habe auch noch ein Problem. Du weißt es, Matthäus 6, Vers 8. Herr, du weißt, was ich bedarf. Der Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Wir müssen Gott einfach nur demütig anbeten und Gott preisen und rühmen. Gar nicht eingebildet, Herr, du weißt alles, du kannst alles, du bist alles, du hast alles. Nein, bete Gott an, demütig. Herr, wir sind Staub und Asche. Dann bekommen wir alles. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Das ist, wie man bekommt. Glaube und empfange. Dem Demütigen, der anklopft. Weißt du, wie ein Bettler vor der Tür steht und wartet, bis die Tür aufgetan wird. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Dem Dankbaren schenkt Gott Gnade. Je mehr du dankst, desto mehr bekommst du. Je mehr du dankst, je mehr du den Vater im Himmel preist. Der Beter muss nur mit Gott vertraut sein. Und die Vertrautheit macht ihn fähig, dass ja, er das bekommt, was der Vater ihm vorbereitet hat. Und dann sagt der Vater beim verlorenen Sohn in dieser Geschichte, sagt Jesus, das ist auch euer himmlischer Vater so. Was meinst, das ist auch dein. Du kannst sagen, dann bekommst du, dann hast du ein Recht. Aber zuerst einmal musst du mit Gott vertraut sein. Viele Christen sind mit Gott gar nicht so eins. Da musst du zuerst mal verloren gehen. Bis du dann in den Arm genommen wirst, wie der verlorene Sohn, gedrückt, geküsst und neu geduscht und neu eingekleidet und einen Fingerring und so weiter und das Mastkalb aufgegessen haben. Dann, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der hat es kapiert. Weißt du, du dienst Gott. So viele Christen dienen Gott, sind in der Gemeinde, beten und machen so viel. Herr, ich diene, ich war doch nie untreu, ich habe nie was falsch gemacht. Ich habe deine Wünsche, deine Aufträge alle erfüllt, perfekt. Und du hast mir nichts gegeben. Du kannst Gott dienen und kriegst doch nichts. Und das ist schade. Schade für den ganzen Dienst, für die ganze Arbeit. Du sollst was für dein persönliches Leben abbekommen. Der ältere Bruder sagt, du hast mir nichts gegeben. Dem Lump da, dem Süfke, dem verkommenen Lump hier, diesen Vagabunden, dem gibst du alles. Ja, der hat's kapiert. Der hat's begriffen. Vater, zahl mir mein Erbe aus. Das ist ja Frechheit. Weißt du, von jemandem das Erbe zu nehmen bei Lebzeiten, das ist eine Frechheit. Aber der kommt und sagt, Vater, ich will hier nicht mehr dienen. Ich möchte auswandern, mal als Wandergeselle durch Lande ziehen, mal das Leben kennenlernen, mal die Welt kennenlernen, die Welt genießen, das Leben genießen. Der hat das Leben genossen und der andere hat gedient und das Leben nicht genossen. Eine Tragödie. Glaube und empfange. Die Nähe zu Gott macht uns fähig, dass wir von Gott was erlangen. Also wir dienen, aber wir haben kein Vertrauen. Wir erfüllen unsere Pflicht, unsere religiösen Pflichten, unsere menschlichen Pflichten, unsere ethischen Pflichten. Ich lebe anständig, ich mache das nicht, ich halte alle deine Gebote, Vater.
Aber wir haben keine Freude. Keine Freude am Herrn. Dieser Glücksgen ist nicht aktiviert. Dieser Glücksgen. Glaube und empfange. Gott gibt. Und jetzt pass auf. Wie passiert das? Gott gibt. Du musst selbst nehmen. Der liebe Gott wird dich nicht mit dem Löffel da die Gnade füttern. Du musst selbst den Löffel in der Hand nehmen und aus der Schüssel löffeln. Gott gibt jedem Tier, jedem Vogel seine Speise, aber er bringt ihnen das nicht ins Nest. Die müssen suchen, diese Käfer und die Tiere oder was auch immer ist. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, aber wir müssen selber suchen. Wir müssen selber diese Dinge gestatten. Glaube und empfange. Bitte und empfange. Weißt du, er gibt uns Steine, aber er gibt uns kein Haus. Wir müssen selber das Haus bauen. Wir müssen die Steine selber klug und mit Weißer zusammenfügen, dass das auch wirklich halt hält. Er gibt uns Eisen, aber ich muss selber das mal Autos herstellen oder was weiß ich auch, die Axt oder den Hammer. Ich muss selbst konstruieren, die Autos oder Fahrzeuge. Gott gibt uns die Grundnahrung. Unser täglich Brot gibt uns heute. Ich habe noch nie gesehen, dass Brot an den Bäumen wächst. Weißt du, ich muss die Körner nehmen, mahlen und ich muss kneten, ich muss wissen, Salz dazu tun, wissen, Wasser dazu tun und ich muss in den Ofen stecken, ich muss Feuer machen und so entsteht Brot. Gib uns unser tägliches Brot. Wir müssen um Weisheit bitten, wie mache ich ein Brot? Da muss es vielleicht ein paar Mal anbrennen und verbrennen. Gott gibt uns die Grundnahrung, aber backen muss ich selber, kochen muss ich selber. Gott gibt uns das Wissen, aber lernen muss ich schon selbst. Ich muss das Buch nehmen, ich muss studieren, ich muss graben, ich muss forschen, sonst bleibe ich dumm. Ich muss selber das tun. Gott gibt das Wissen. Gott hat mir den Computer gegeben, hier, nicht irgendwie so ein Laptop, nein, mein Gehirn ist eine Gabe Gottes. Und es ist so gewaltig, dass die Computer dieser Welt gar nicht mitkommen. So gewaltig ist unser Gehirn. Bisher wurde noch kein solcher Computer konstruiert. Und sogar die kleinen Ameisen, was die für Computer haben, die finden sich, orientieren, die Schwalben, die von einem Kontinent zum anderen fliegen, früh und dann im Herbst wieder zurück. Gott gibt das Leben. Aber leben muss ich selbst. Ich muss mein Leben leben. Und mein Leben sterben. Ich muss selbst das machen. Gott gibt mir die schöne Natur, aber entdecken muss ich selbst. Weißt du, dann kannst du erst singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Aber zuerst musst du die Welt betrachten. In den Wald gehen, im Park gehen, ans Meer gehen oder wo auch immer. Gott gibt uns die Naturkräfte, aber wir müssen die Naturkräfte gebrauchen. Newton hat die Gravitationskräfte entdeckt und weißt du wie? Er ist im Herbst spazieren gegangen in seinen Obstgarten, da fällt ihm Apfel auf den Kopf. Dann steht er da und überlegt sich, warum ist der Apfel nicht nach oben geflogen, warum ist er mir auf den Kopf geflogen? Und darüber nachgedacht und er entdeckte die Navigationsgesetze. Und seitdem können wir diese Schwerkraft und alle diese Gravitationsgesetze gebrauchen, technisch gebrauchen, in der Chemie gebrauchen, in der Raumfahrt. Wir können diese Gravitationsgesetze gebrauchen. Aber zuerst muss uns ein Apfel auf den Kopf fallen. Bis wir aufwachen. Was war denn das? So, das ist die Geschichte, die von ihm überliefert ist. Was war denn das? Da muss in unserem Leben ein Problem entstehen, bis wir nachdenken, was war denn das? Was ist denn das? Gott gibt die Naturgesetze und wir müssen gebrauchen. Und zwar richtig gebrauchen. Fahr nicht mit 180 in die Kurve und du wirst aus der Kurve rausgetragen. Wir müssen lernen, mit diesen Gesetzen umzugehen. Gas weg. Und dann in der Kurve Gas geben und beschleunigen. Sonst fliegst du raus. Gott gibt uns die Möglichkeiten, aber wir müssen die Möglichkeiten nutzen. Wie viele offene Türen hat der liebe Gott schon in deinem Leben gegeben? Und durch welche bist du gegangen? Die meisten hast du selber zugeknallt, abgelehnt und zurückgewiesen. Wir müssen selbst diese Möglichkeiten nutzen. Die Möglichkeiten sind da. Jeder Tag ist ein Gnadengeschenk. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Er gibt uns das Land, aber bebauen muss ich selbst. Bepflanzen muss ich selbst. Er gibt uns die Saat, das Saatgut. Sehen müssen wir selbst. Weißt du, Der Same ist da, aber wir müssen jetzt selber arbeiten, einsetzen. Er gibt uns Wachstum. Ernten muss ich selber. Da kommen nicht die Äpfel nach Hause zu mir. Die muss ich ernten. Und das ist manchmal Arbeit. Und die meisten Leute denken, wir sind, wenn wir Christen werden, wir sind in Schlaraffenland. Das ist nicht wahr. Wenn wir Christen werden, wir sind auf dem Arbeitsplatz, auf dem Acker, wo auch immer. Gott gab uns einen Kopf. Gebrauchen müssen wir selbst diesen Kopf. Gott gab uns einen Mund. Sprechen muss ich's. Gott spricht nicht für mich. Ich muss reden. Rauslassen, was da drin ist. Gott gab uns Augen. Hinschauen muss ich selber. Glaube und empfange. Gott gab uns Ohren zu hören. Deshalb heißt es in den Sendschreiben mehrmals, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die meisten hören gar nicht. Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Gott gab uns Instrumente, tolle Instrumente. Und selbst Deckelpatscher. So, Hände, verstehst du, dass wir klatschen? Klatscht in die Hände und so weiter. Aber wir müssen Musik machen, Rhythmus gebrauchen und so weiter. Wir müssen selbst diese Instrumente spielen. Gott gab uns Füße, wir müssen hingehen. Gott gab uns sein Wort. Glauben müssen wir an sein Wort und annehmen und sagen, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich baue auf dein Wort, das ist mein Fundament, das ist meine Stütze. Ich verlasse mich auf dein Wort. Ich halte mich fest an dein Wort. Als wie einer, der eine große Beute gemacht hat, glaube und empfange. Lerne, Gottes Segnungen zu empfangen. Gott segnet. Alles, was Gott getan hat, ist gesegnet. Bei jedem Schöpfungsakt, nach jedem Tag. Und Gott sah an und war es gut und er segnete. Und die ganze Welt, ob du glaubst oder nicht, ist gesegnet. Die ganze Natur ist gesegnet. Nur der Mensch hat es versaut, weil es nicht richtig gebraucht hat und nicht verstanden hat, wie man es gebraucht. Wenn man es gebraucht. Der Segen Gottes. Gott segnete die Nacht, Gott segnete den Tag, Gott segnete die Sonne, Gott segnete die Sterne, den Mond, die Regeln, unser Lebenslauf und Tagesablauf und so weiter. Gott segnete die Pflanzen, die Tiere, Gott segnete all das und sogar Gott segnete den Sabbat, den Ruhetag, dass man Pausen macht. Auch die Pause, wenn du mal Pause machst, auch das ist gesegnet. Lerne, die Segnung Gottes zu empfangen. Der Segen Gottes ist ein Wunder. Und das ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weißt du, und sich bekehren. Also das ist Gottes Wille. Gott will, dass alle erkennen, was ich vorhin sagte. Ich habe dir alles gegeben, gebrauche es. Und in der Bibel ist ein schönes Wort. Das ist bei David und beim König Saul die Geschichte, ganz am Anfang vom Volk Israel. Da heißt es, tu das, was dir vor die Hand kommt. Alles, was passiert oder was dir vor die Füße kommt, steig drüber, überwinde es. Überall begegnet uns der segnende Gott, ihr Lieben. Überall sehen wir die Spuren des Segens. Gott hat alles gesegnet und jede Aktivität, die Gott tat, alles auch, was in deinem Leben passiert, ist gesegnet. Ist gesegnet. Leben und Tod ist gesegnet. Gott segnete. Wir sagen, ja, aber wie, bitte. Und ich komme jetzt noch zu einem Punkt, was mir ganz arg wichtig ist, Glaube und Empfange. Es gibt so Sprichwörter. Und Sprichwörter haben eine ganz große Wahrheit in sich, Volksweisheiten. Und ich möchte eine Volksweisheit ganz einfach nur aufgreifen. Die meisten Leute verstehen nicht, denken das nicht in der Bibel. Ich wünschte, es wäre in der Bibel. Es steht in der Bibel bloß in anderen Versionen und anderen Formen. Sich Regen bringt Segen. Hast du schon diesen Spruch gehört? Sich Regen bringt Segen. Sich Regen bringt Segen, bringt Lohn, nützt was, bringt uns Freude, bringt dieses Glücksgehen wieder in unser Leben. Sich Regen, nicht aufregen, sich Regen. Denk drüber nach. Denn darum zählt bei Gott nicht die Worte, sondern die Taten. Sich Regen bringt Segen. Bringt Früchte, wenn du was tust. Der Gottesdienst, unsere Anbetung, unsere Handlungen. Sich Regen bringt Segen. Glaube und empfange. Ohne Werke ist der Glaube tot. Wenn du dich nicht regst, dich nicht bewegst, nichts unternimmst, nichts tust, wird nichts passieren. Wer was tut, der wird auch davon was haben. Wer nichts tut, das Leben geht weiter. Deshalb ist es so wichtig, dass du was tust. Sich Regen bringt Segen. Weißt du, die Sprichwörter, diese Weisheiten. Nimm diese, wenn du an die Bibel nicht glaubst, glaub wenigstens an diese Sprüche. Glaub wenigstens an diese Sprüche. Zum Beispiel, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Da steckt eine große Wahrheit. Was Hänschen nicht lernt, das sollten unsere Bildungspolitiker mal hören und dran glauben. Unsere Bildungspolitiker. Weißt du, bei uns in der Schule, ja, als ich in der Schule ging, da hat man gesagt, man schreibt, wie man spricht. Und das ist richtig, habe ich noch gelernt. Meine Kinder haben es noch zum Teil gelernt. Auch wie man spricht, so schreibt man. Weißt du, und heute beklagen Universitäten und Unternehmen und Behörden und so weiter, dass viele 20-Jährige nicht mehr schreiben können, dass sie nicht mehr sprechen können. Verstehst du? Die schreiben nicht mehr, wie man spricht. Fehlerfrei und so weiter. Wir müssen wieder lernen, so zu schreiben, wie wir sprechen. Sich Regen bringt Segen. Also das kommt, jetzt kommt eine große Wahrheit. Das kommt aus dem 16. Jahrhundert, aus der Zeit der Reformation, besonders vom Calvin, vom Reformator Calvin. Er lehrte die Leute ganz besonders, seid tüchtig, Christen. Christen sind tüchtige Menschen. Christen betteln nicht einfach, Christen gehen anderen Leuten nicht auf die Nerven, Christen leben nicht auf Kosten anderer, Christen tun was. Und da hat er Bibelverse genommen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das war eine seiner großen Predigte. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Paulus ja geschrieben und so weiter. Der soll tüchtig arbeiten, nicht müßig herumsitzen und nicht auf Almosen warten, bis sich jemand da kommt und sich erbarmt. Nein, Christen sollen arbeiten. Was tun? Egal was. Die sollen was tun. Regen bringt Segen. Das war so, da ist es hochgekommen. Und Gott belohnt das Regen, das sich bewegen, das Unternehmen. Ob es jetzt Geld ist und gut und so weiter, weißt, das bringt soziale Anerkennung und das ist eine Tatsache, überall wo dieser, wo Calvinismus ist, nicht Luthertum. Luthertum ist ein bisschen anders. Lutheraner, hier bei uns sind Lutheraner in Schweiz oder Holland oder England und Schottland ganz besonders. Oder Holland, das ist Calvinismus ganz groß. Amerika natürlich auch sehr stark. Und wo das hinkommt, die Leute, weißt du, die sind arm, bettelarm, leben in Slums, aber die kommen durch dieses Christensein aus den Slums raus, die arbeiten fleißig, auch wenn sie wenig verdienen, aber sie tun etwas, sie unternehmen etwas, sie sitzen nicht auf die faule Haut. Und diese Calvinisten waren begeistert und die Holländer, als die diese Botschaft der Reformation begriffen, weißt du, da hat Holland oder Niederlande damals und heute noch Niederlande, die haben Calvinismus zur Staatsreligion gemacht und Holland steht ganz gut, weil die religiösen Menschen dort, die arbeiten fleißig. Die Arbeitsmoral ist in Holland anders als hier bei uns in Deutschland. Wenn in Holland die Konjunktur lahmt und die Arbeitslosigkeit steigt, dann sieht man im grenznahen Verkehr, die fahren alle nach Deutschland zum Arbeiten. Verstehst du? Die fahren alle nach Deutschland. Lauter Holländer, die versuchen im Grenzbereich zu arbeiten. Und umgekehrt ist selten der Fall, wenn Deutschland schlecht geht, dass die nach Holland fahren. Die betteln lieber, die beten lieber. Bete und arbeite, ore et labora. Sich Regen bringt Segen. Wie sieht sich das Regen aus? Wie sieht sich das Bewegen, dieses Action aus? Wir kennen den Spruch von John F. Kennedy. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst. Diesen Spruch von John F. Kennedy. Und die Aufforderung steht, sich Regen, persönlich einsetzen, ehrenamtliche Tätigkeiten, sich kümmern um seine Nächsten, sich Regen, fang an, was zu tun, egal was. Und dann wird der Segen automatisch folgen. Weißt du, in Form der Dankbarkeit, dass die Leute deine Hand küssen. Weißt du, dann entsteht, durch das Regen entsteht sozialer Zusammenhalt. Da hast du ein gutes Gefühl. Ich habe etwas für die Gemeinschaft getan. Ich habe nicht gewartet, bis das Land was für mich tun. Ich tue was fürs Land, für die Gemeinde, für meine Mitmenschen. Ich habe es Gott getan. Und du wirst merken, viele Leute können nicht umsonst arbeiten. Die müssen immer, wenn sie irgendwo hingehen, was bekomme ich, was verdiene ich? Das kriegst du. Der Segen steht dem zu, der sich regt. Wenn er etwas bewegt, der wird auch das etwas bewegen. Er ist so wichtig. Wir Christen bewegen viel zu wenig, weil wir immer auf die Gnade Gottes warten. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Es ist nicht wahr.
Im Schlaf bekommst du die Inspiration. Im Schlaf bekommst du die Idee. Im Schlaf bekommst du die Vision. Und dann wirst du es verwirklichen. Alle großen Visionen sind im Schlaf gegeben worden. Das ist, was der Herr einem im Schlaf gibt. Aber der bringt dir nicht das Geld nach Hause. Da musst du schon suchen, wo das Geld liegt. Eine Nation, die sich wenig bewegt. Und jetzt bitte, haltet euch fest, die werden dick. Die brauchen Fitness. Zu wenig Bewegung bringt Fettleibigkeit und alles Mögliche. Dieses süße, zuckerhaltige Essen, Maismehl, was ist so für den Gaumen was Gutes. Wer sich bewegt, lebt länger. Wissenschaftler haben festgestellt, wer sich bewegt, wer aktiv ist, wenigstens 15 Minuten jeden Tag spazieren geht, 15 Minuten, der lebt um 3 Jahre länger. Und Wissenschaftler festgestellt, da muss nicht rasend laufen, sondern sich bewegen. Und weißt du, was passiert? Hier bei uns in unserem Land, Sportunterricht wird kleingeschrieben. Sportunterricht wird kleingeschrieben. Das sind, weißt du, veraltete Konzepte, sagen sie. Und oft werden Leute entschuldigt, ganz besonders auch jetzt, muslimische Leute, wegen religiöser Gründe. Kinder treiben kaum mehr Beweglichkeit, Sportunterricht. Die Hallen werden anders, jetzt wurden gerade das letzte Jahr anders verwendet, nur in aller Liebe. Weißt du, und dann im Freizeit, was machen die Leute im Freizeit? PC, Spielkonsole, Handy, da ist nur Fingerbewegung, aber nicht mehr. Da wird nicht mehr viel bewegt. Sich Regen bringt Segen. Glaube und empfange. Tue und habe. Tue und sei. Gott segnet Unternehmer, die etwas unternehmen. Egal was. Gott segnet gesundheitlich. Gott segnet, wenn wir etwas unternehmen und nicht herumsitzen und herumbeten und nachdenken und philosophieren und was weiß ich was. Weißt du, was die Bibel sagt? Sprüche Kapitel 6, Vers 6 und Sprüche Kapitel 30, Vers 25. Geh zur Ameise. Geh zur Ameise. Da muss nicht in die Bibelschule gehen. Geh zur Ameise. Sprüche 6, Vers 6 und Sprüche 30, Vers 25. Geh zur Ameise. Lies das. Geh zur Ameise. Früher hatten meine Kinder noch, ich weiß noch, als sie in die Schule gingen, nachmittags in der Schule noch Spielstunden. Weißt du, die Schule war bis mittags. Da gab es noch nicht diese Ganzheitsschule oder Ganztagsschule. Weißt du, nein, die haben gelernt, bis mittags um 1 Uhr kamen sie nach Hause und dann gab es noch Sportunterricht. Mittags war zu Ende die Schule und dann gab es noch Sportstunden wöchentlich und Sportunterricht, manchmal sogar Sportturnen oder Spielturnen. Die Kinder haben sich bewegt. Jetzt, verstehst du, nur noch mit Finger wird gearbeitet. Man betreut sie nur noch. Ganztagsschule, damit die Mütter arbeiten können. Was nützt es, wenn die Kinder mit Wissen vollgepfropft werden, aber nicht mehr beweglich sind? Weder körperlich, geistig noch geistlich. Die werden nicht mehr, sind nicht mehr beweglich. Die meisten Leute sind nicht mehr beweglich heutzutage. Schau die Leute an. Diese Generation ist nicht mehr gesegnet. Warum? Die sind nicht mehr gesegnet mit Gesundheit. Diese ganzen Zivilisationskrankheiten sind kein Segen. Diese motorische Fähigkeiten, die Beweglichkeit, dieses Wohlbefinden. Ich denke nur darüber, denk nach. Dich Regen bringt Segen. Es ist nur kleine Bewegungen, aber das ist schon zu viel, wenn du von den Leuten was verlangst. Dich Regen bringt Segen. Nicht aufregen, da sind wir Spezialisten. Wir haben den Segen in der Hand, ihr Lieben. Gott segnet uns und wir haben den Segen in der Hand. Ob er zu uns kommt oder nicht, ob er an uns vorbeigeht, ob der Segen uns erreicht oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Weißt du, wir haben es in der Hand. Kriegen wir den Segen? Sich Regen bringt Segen. Es ist kein Gotteswort. Es ist eine menschliche Weisheit. Eine Predigt, was die Reformatoren gepredigt haben. Glaube und empfange. Gott sagt, wenn du meiner Stimme gehorchst, wenn du meiner Stimme gehorchst, lies mal im 5. Buch Mose, ein paar letzten Kapiteln. Wenn du Gott gehorchst, dann hast du Vorteile. Dann bekommst du das Gute. Dann hast du Sieg auf der ganzen Linie. Wenn du es nicht tust, Segen und Fluch legt der Herr vor uns vor, dann hast du nur Nachteile, nur Schwierigkeiten, nur Ärger, gesundheitlich, geistig, geistlich. Der Glaube hat etwas mit Gehorsam zu tun. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst und tust, was er dir sagt, Ungehorsam unterbricht den Segen. In aller Liebe, ein Beispiel, man kann hochbegabt sein und doch nicht erfolgreich. Man kann gute Noten haben und doch eine Niete sein. Intelligenz schützt nicht unbedingt vor schulischen Misserfolgen. Du kannst noch so gebildet sein, wenn du das nicht richtig gebrauchst, nicht richtig einsetzt. Segen ist die Zustimmung Gottes für mein Leben, dass ich mit Gott übereinstimme. Ich kann das nicht erklären, was der Segen ist, aber es ist das Stärkste, was Gott überhaupt uns zu bieten hat, der Segen. Die stärkste Waffe gegen den Teufel. Das stärkste Argument und ein Beweis der Gegenwart Gottes. Tu das, was er dir sagt. Empfange den Segen. Und wenn du gesegnet bist, dann wirst du deinen Alltag meistern. Dann wirst du die Krankheit im Griff bekommen. Wenn du gesegnet bist, wirst du deine Finanzen im Griff bekommen. Wenn du gesegnet bist, wirst du die Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen in den Griff bekommen. Und wirst du, wenn du gesegnet bist, diesen Glücksgen haben. Oh, immer happy. Du wirst immer lachen, immer glücklich sein, immer smilen. Ja, es lohnt sich, schon nur allein wegen Segen in den Gottesdienst zu kommen. Verlasst nicht eure Versammlung, steht in der Bibel. Viele verlassen den Gottesdienst und sie wundern sich, der Segen hat mich verlassen. Weißt du, der Segen liegt im Regelmäßigen. Regelmäßigen Training, regelmäßigen Fortbildung, regelmäßigen Studieren. Ein Musiker, ich habe zeitlang ein Blasinstrument gespielt, also Tuba, Bass-Tuba habe ich gespielt, meine Geschwister haben andere Instrumente gespielt. Wenn wir nicht geübt haben, haben wir keinen Ansatz gehabt. Man muss regelmäßig üben. Und wenn wir das vernachlässigen, dann verstehst du, da kommt nichts raus. Dann zischt es nur. Anwesend im Hause Gottes sein ist schon ein Segen, selbst wenn du schläfst. Verstehst du, und nichts mitbekommst. Es ist gar nicht so wichtig. Weißt du, wir müssen lernen, ich bin da gewesen. David sagt, ich möchte lieber Pförtner sein im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Du hörst eine Predigt und vielleicht bleibt irgendwo was hängen. Vielleicht. Und irgendwo bleibt es hängen. Ich werde nicht vergessen, Peter von Werten, der Neffe von Corrie ten Boom, der war mal bei uns in der Gemeinde, hat dieses Zeugnis erzählt und sagt, weißt du, wie ich mich bekehrt habe, ganz merkwürdig. Ich war schon fromm und religiös, aber nicht wiedergeboren. Aber da wurde eine Orgel bei uns in Harlem eingeweiht und ich wollte diese Orgel unbedingt hören, weil er selber Organist war und spielte, er hat drei Arme gehabt und ein Arm wurde wegoperiert, weil er eine Missbildung war. Und er sagt, es wäre so toll gewesen, wenn ich drei Arme gehabt hätte, ich könnte noch mehr, noch besser mit der Orgel spielen als sonst. Aber nur nebenbei. Aber da erzählte ich, ich werde die Orgel mir anhören, aber wenn der Pfarrer predigt, ich werde meine beiden Finger in die Ohren stecken und ich will nicht die Predigt hören. Und was macht der liebe Gott? Als da Gottesdienst stattfindet, dann kommt eine blöde Fliege und die setzt sich genau hier auf der Nase. Dann macht er zuerst mal so, verscheucht die Fliege und dann verscheucht die Fliege von der anderen Seite und dann liest der Pfarrer gerade die Worte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da war er so erschrocken, dass er gerade mit seinen Ohren so Probleme hat und dann die Fliege wegjagt. Und dann sagte ich, ich habe mit beiden Ohren angefangen, zum ersten Mal richtig die Predigt zu hören. Wer Ohren hat zu hören? Weißt du, wenn du dann das Wort Gottes hörst, selbst wenn du nicht hören willst, du kannst Gott begegnen. Vielleicht nur durch einen Satz, durch irgendein Ereignis. Sei anwesend im Hause Gottes, sei dort, wo Segen ist. Irgendwas kommt dann auf dich zu. Nicht nur, dass Gott zu uns kommt, sondern wir müssen auch zu Gott kommen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die alle, ihr müßig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir müssen auch zu Gott kommen. Wir sollten immer dort sein, wo Gott ist, wo was passiert, wo Gott segnet, wo die Gegenwart Gottes ist. Entferne dich nicht zu weit weg vom Haus Gottes. Entferne dich nicht zu weit weg vom Haus Gottes. Es ist eine interessante Geschichte, da ist die Bundeslade, die ist geklaut worden da bei den Philistern, weil sie gedacht haben, die Bundeslade ist entscheidend für den Sieg. Den Herrgott bringen wir mit. Nein, die wurde geklaut von den Philistern. Aber dann wurde die Bundeslade zurückgebracht und bei Obed-Edom, einem Edomiter, dieser Tenne wurde hingestellt. Und der Obed-Edom wurde so gesegnet, dass der David so neidisch war und so eifersüchtig war. Die muss zu mir nach Jerusalem auf mein Grundstück kommen. Ich will gesegnet werden. Du siehst, wenn du etwas von Gott bei dir auf dein Grundstück hast, auf dein Haus hast oder in deiner Wohnung hast, das gesegnet ist, du wirst gesegnet, die Leute kommen, die wollen, ja, und David wird eifersüchtig, die Lade kommt zurück. Der Segen Gottes lässt sich nicht an äußeren Dingen messen, aber trotzdem, es ist da und es wirkt, es funktioniert. Der Segen Gottes ist etwas Unbegreifliches,
versetz dich in einem übernatürlichen Leben. Glaube und empfange. Da musst du etwas tun. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts, ihr Lieben. Der Segen muss ja in unserem Leben wirken. Und wenn der Segen da ist, bist du frei von den Sorgen, von den Ängsten. Wirst du immer frei von Krankheiten, von Leiden. Weißt du, weil du so dich in Gott freust, da vergisst du die Schmerzen. Da vergisst du, dass du aber noch, dass du keinen Fuß hast oder keinen Arm hast oder kein Auge hast und dass die Augen nicht funktionieren. Der Segen wirkt von Minus zum Plus. Halleluja. Der Segen macht die Unterschiede. Und in meiner Bibel heißt es, und es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Es wird ein Unterschied sein. Im 17. und 18. Jahrhundert, da wurden diese Länder, die Calvinismus hatten, sich Regen bringt Segen. Das glaubten England, Schottland, Schweiz und so weiter. Und dann USA später, die hatten einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die erlebten, Gott segnet unser Land. Gott segnet. Das hängt zusammen mit der Lehre von dieser doppelten Gnaden, weil dass Gott uns doppelt segnet. Nicht nur die himmlischen Segnungen, jenseits über die Wolken weit, nein, auch die irdischen Segnungen. Diese doppelte Gnade. Wer Gott, an Gott glaubt, er ist ein Erwählter, der ist ein Begnadigter, ein Begünstigter, ein Gesegneter Gottes, geistlich, der Himmel gehört ihm. Aber auch hier auf dieser Erde. In Malachi Kapitel 3, Vers 18, da geht es über den Zehnten. Weißt du, du wirst gesegnet im Himmel und du wirst gesegnet auf der Erde. Und ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Ihr werdet einen Unterschied sehen. Es wird ein Unterschied sein. In der Welt gibt es zwei Lager, die Gesegneten und die Ungesegneten. Und das sind schon die Verlorenen. Gläubige steigen auf aus den Armen, die werden besser. Die werden vielleicht nicht Millionäre, müssen auch nicht. Aber die haben alles, was sie brauchen. Psalm 84, lies mal. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen durch das Jammertal. Sie gehen durch Krankheit, sie gehen durch Leid, sie gehen durch Traurigkeit. Sie gehen durch das Jammertal und sie machen das als Brunnen. Wohl dem Land, wohl der Stadt, wohl der Familie, wohl den Menschen, wohl der Gemeinde. Wohl dem, der gesegnet ist. Sie gehen durch das Jammertal. Wir gehen alle durch das Jammertal. Aber sind wir gesegnet? Weißt du, der an der Versorgung Gottes angeschlossen ist, der ist wie einem Tropf angeschlossen, wo wir am Stromkreis angeschlossen ist, der ist an dem Segen angeschlossen Gottes. Die Segnungen verfolgen ihn. Und der Herr Jesus will dich berühren. Und er will dich segnen. Und von der Beziehung zwischen dir und Gott hängt so viel ab. Und zwar nicht erst im Himmel. Aber ich brauche Gott jetzt, heute und hier. Gott kommt beim Segen auf den Plan, da öffnen sich Türen, weißt du, und plötzlich hat der Segen so eine Wirkung, dass du dich fühlst, das, was Gott gehört, gehört auch mir. Das darf ich auch in Anspruch nehmen. Glaube und empfange, und zwar glaube richtig, glaube biblisch, und dann wirst du doppelt gesegnet. Glaub kalvinistisch, in aller Liebe. Glaub kalvinistisch, was es auch immer heißt, dass du geistlich gesegnet wirst, dass du den inneren Frieden hast, aber dass du auch den äußeren Frieden hast. Dass du innerlich glücklich bist, aber dass du auch äußerlich glücklich bist. Dass du innerlich gesund bist, aber auch äußerlich gesund wirst. Und dass das, was innen drin passiert, das innere Sein, äußert sich auch draußen. Dein Reich ist inwendig in mir. Und dann plötzlich ist das Reich Gottes um mich, Stückchen weit und nochmals weit und dann im Schlafzimmer, dann in der Küche, dann im Flur, dann in meiner Umgebung, an meinem Arbeitsplatz, plötzlich hast du eine Ausstrahlung. Wir sollten wieder lernen, ganz neu den Segen zu entdecken. Weißt du, was es bedeutet? Psalm 126, die mit Tränen sehen oder in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Die also in Notzeiten freudig sehen und sagen, Gott, ich gebe es dir, ich stelle es dir anheim und du wirst es schon machen. Wer am Samen spart, spart am Segen. Was es auch immer heißt. Der hat am Schluss Mangel. Sich Regen bringt Segen. Weißt du, ich fürchtete, hat der eine gesagt, der die Talente bekommen hat. Ich fürchtete, ich wusste, du bist ein harter Herr, du schneidest, wo du nicht gesät hast. Die anderen, was haben die getan? Die haben sich geregt, die haben sich bewegt. Der die zwei Talente hatte, der hat noch zwei andere gewonnen, der andere hat noch 5 Talente dazu gewonnen, verstehst du? Die haben sich bewegt, die haben was getan. Aber der hat nur bewahrt. Bewahrung ist nicht Segen, sich regen. Nicht, dass du was bewahrst, ich fürchtete. Nein, Psalm 23, Vers 4, ich fürchte kein Unglück, ich fürchte keine Verluste, ich mache weiter. Gott sagt in Jeremia Kapitel 32, Vers 41, es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Wenn du anfängst, Gutes zu tun, Gutes auszuleben, Gott fängt an, dir Gutes zu tun, Gutes zu geben. Segen ist ein Geschenk. Du musst nicht dringen um den Segen. Herr, segne mich. Nein, tu etwas. Geh in die Versammlung, gib Zeugnis, zeige Liebe, tu etwas Gutes. Und du wirst merken, plötzlich wirst du Segen empfangen. Und Gott segnet. Und der Segen Gottes geht mit uns. Tu etwas Natürliches, nicht so Geistiges. Die meisten Leute sind zu fromm. Und sei nicht allzu gerecht, steht in der Bibel einmal. Sei nicht zu religiös. Das ist anders übersetzt, eine andere Übersetzung. Lebe in der Gegenwart Gottes. Sei einfach miteinander, mit dir selber. Glaube und empfange, versuche alle Differenzen in dir und mit anderen, jeden Streit, jede Reiberei, jedes Murren, jede Unzufriedenheit, jede Auseinandersetzung einfach auszuschalten, will damit nichts zu tun haben. Leute, ihr könnt euch die Köpfe einschlagen, wenn ihr wollt, aber ohne mich. Ohne mich. Das Interessante ist, als die ersten Christen, die Urgemeinde, anfingen zu murren, der kriegt mehr. Oh, denen gibt er mehr, der Diener. Und dann kam es, ja, da wurde der Segen ausgehöhlt, aufgefressen und abgehalten und gestört. Also, da hörten die Wunder auf, da geschah nichts mehr, da wurden sie verfolgt, da gab es nur Schwierigkeiten. Wenn wir unzufrieden sind, unglücklich sind, murren, eifersüchtig, neidisch sind, da hört der Segen auf zu fließen. Sei großzügig, preis den Herrn. Hilfsbereite Menschen werden schneller gesegnet als Egoisten. Hilfsbereite Menschen, sei hilfsbereit, hilf der armen Frau auf der Straße. Irgendwo anders, jemand, der verunglückt, steh ihm bei. Ich war krank, ich war gefangen, ich war durstig, ich war hungrig, spricht der Herr. Und was ihr einem dieser geringsten Menschen getan habt, habt ihr mir getan. Gott segnet großzügige Menschen. Sei nicht kleinkariert, spießbürgerlich, in aller Liebe. Geben entspricht dem Wesen Gottes. Fang an, so zu werden wie Gott. Großzügig. Gott spart nicht. Gott ist großzügig. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Muss nicht sagen, ja, ich liebe nur die Gläubigen, ich liebe nur die Heiligen, ich liebe nur die Gerechten. Nein, wir müssen lernen, alle Menschen zu lieben. Auch die Schlimmen, auch die Bösen, auch die Schwachen. Glaube, sei überzeugt, sei gewiss, sei sicher. Und du wirst bekommen, was du glaubst. Denn nach deinem Glauben soll es geschehen. Ein Zweifler, schreibt Jakobus, wird nichts bekommen. Ein Zweifler, der nicht sicher ist, bringt es mir was, bringt es mir nichts? Habe ich was davon? Wird es mir helfen? Aber wenn du glaubst, selbst wenn du, was weiß ich, Vitamintabletten schluckst und sagst, das ist die Supermedizin, die bringt mich wieder auf die Beine. Verstehst du? Das ist das. Und dann wirst du merken, das funktioniert. Selbst wenn du Knöpfe schluckst, wirst du gesund. In aller Liebe. Ich übertreibe es, aber ich will nur sagen, extrem. Weißt du, du musst nicht auf das Äußere schauen, nach deinem Glauben wird es geschehen. Alles, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Ist vom Teufel. Lass es nach dem Glauben geschehen. Alles ist möglich dem, der da glaubt, sagt die Bibel. Glaube heißt für mich, ich baue mein Leben auf Gott. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich erwarte, dass letztendlich alles von ihm kommt. Leben, Gesundheit, Wohlstand, Wohlsein, alles kommt von ihm. Und ich halte mich an dem fest. Festhalten an den Möglichkeiten, die Gott mir gibt, was er mir erlaubt. Und ich halte mich nicht fest an meine Leistungen. Weißt du, das kommt erst zweitrangig. Ich halte mich zuerst mal an das, was Gott mir gegeben hat. Und das setze ich ein und das gebrauche ich, meine Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen. Verstehst du? Mach da nicht so viel rum. Herr, ich brauche noch mehr. Du kriegst erst mehr, wenn du das Wenige tust, was du hast. Das Wenige, was du hast. Die ganzen Glaubenshelden, weißt du, die haben nichts was Besonderes vollbracht. Sie haben nur das getan, was nötig war. Was gerade vor die Füße kam. Du musst nicht unbedingt Heilungen und Wunder vollbringen. Das macht der liebe Gott. Aber du musst nur anpacken, die Hand anlegen. Oder einfach darauf zugehen. Wisst ihr, ihr Lieben, wir sind Empfänger. Oder ich würde anders sagen, Abnehmer.
die was abnehmen, die was auffangen. Wir sind nur die Konsumenten Gottes, wir gebrauchen das und verbrauchen den Segen Gottes, den Gott uns gibt und sagen, Herr, zu deiner Ehre, alles was ich tue, zu deiner Ehre. Wir haben im Pfingstjubel ein sehr schönes Lied, alles was ich tue, also meinen Gott zu ehren, jeden Faden, den ich aufhebe, jedes Strohhalm, was ich aufhebe, alles was ich tue, meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Wenn du das tust, bist du erfolgreich. Wie Johann Sebastian Bach. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Wenn du so lebst, bist du so kreativ, selbst wenn du blind und taub und stumm wirst. Wir müssen nicht nach dem Äußeren gehen. Du bist kreativ, wenn du alles zu Gottes Ehre tust. Und fang an zu Gottes Ehre, die Dinge zu tun, die du im Alltag dir begegnest. Zu Hause. Gottesdienst passiert nicht in der Gemeinde. Gottesdienst passiert zu Hause, ihr Lieben. Daheim. Da, wo du bist, wo du dich befindest. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns beten und lass uns den Herrn bitten. Herr, mach mich zu Täter deines Wortes. Herr, gebrauche du mich als dein Werkzeug. Gebrauche du mich als ein Sonnenschein für andere Leute, dass ich, wenn ich komme, dass das Licht angeht, dass die Sonne scheint und dass der Himmel blau ist und dass alle glücklich sind, dass dieser Glücksgen freigesetzt wird. Herr, mach mich zu einem Sonnenschein. Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, deiner Freude, Herr. Dass die Leute sagen, Mensch, wenn du da bist, bleib doch hier. So wie die zwei Emmaus-Jünger. Herr, bleib bei uns, es will Abend werden. Herr, es wird dunkel, es wird schwierig. Bleib bei mir, bleib bei uns, ich brauche dich. Du musst wieder Jesus werden. Ein Sonnenschein, ein Lichtträger. Nicht Luzifer, aber Lichtträger. Das solltest du werden und Licht verbreiten, Sonnenschein verbreiten, Freude verbreiten, Frieden verbreiten. Einfach ja, ein guter Mensch sein. Und das macht der Heilige Geist. Das musst du nicht selber dich anstrengen, aber du musst voll vom Heiligen Geist sein. Dein Inneres muss verändert werden. Bevor du für andere Leute betest, bet für dich selber. Bevor du was für andere Leute tust, tu mal was für dich selbst. Bevor du andere Leute kritisierst, fang an dich selbst zu kritisieren. Stell dich mal vor dem Spiegel und sag, du, was weiß ich, verstehst, sag die Wahrheit, sag mal die Wahrheit. Und ich sag dir, wenn du dir selbst die Wahrheit sagst, das ist am allerbesten, dass wenn niemand anders hört und niemand anders weiß, aber du predigst dir selber im Namen des Herrn. Und dann lerne zu bitten, zu glauben, so wie Jesus dich gelehrt hat. Und der Herr Jesus wird dich lehren, in kleinen Stücken zu glauben. Glaube und empfange. Du musst nicht große Dinge glauben. Fang an, für 1 Euro zu glauben, dass Gott dir 1 Euro gibt. 1 Euro Gehaltserhöhung, 1 Euro, was weiß ich, irgendwie für kleine Sachen. Dann, wenn du für 1 Euro glauben kannst, kannst du auch für 2 Euro glauben, kannst für 10 Euro glauben, kannst für 100 Euro glauben, wenn du für 1 glauben kannst. In kleinen fängt der Gottesdienst an. Diese Erlebnisse, diese Glaubensaktionen fangen in kleinen Dingen an. Vater, ich danke dir, dass du uns die Kleinigkeiten zeigst, worauf es wirklich ankommt in unserem Leben. Herr, du zeigst uns die Wichtigkeit von Nebensächlichkeiten. Herr, sich Regen bringt Segen. Hilf, dass dieses Wort so tief einbrennt und eingraviert wird in unseren Seelen, dass wir auch hier in der Gemeinde Calvinisten werden. Wir wollen nicht so werden wie Calvin, aber wir wollen diese Lehre annehmen. Glaube und tu es. Glaube und befleißige dich. Glaube und setz alles dran. Als Beten nicht nütze, als Arbeiten nicht nütze, als dass wir so intensiv leben, so intensiv arbeiten, Herr Jesus, damit der Segen wieder fließt und der Segen wirklich funktioniert bei jedem Einzelnen. Gesundheitlich, finanziell, familiär, gemeinlich, gesellschaftlich, Herr Jesus, egal wo und wie, wann, der Segen soll wieder fließen. Setz die Ströme des Segens frei in unserem Leben, in unserem Lande. Danke, Jesus. Amen.